ARD.
Herr Bahr, zunächst die Frage, mit welchem Vorgesprächsergebnis kommen Sie nach Bonn zurück?
Ich komme vor allen Dingen zurück mit Erfahrungen. Mit sehr vielen, sehr interessanten, guten Erfahrungen. Und ich muss sagen, dass die Verhandlungsführung durch den sowjetischen Außenminister sachlich, nicht ohne Härte, persönlich nie unangenehm und immer fair gewesen ist.
Januar 1970. Egon Bahr, Staatssekretär im Auswärtigen Amt der Bundesrepublik Deutschland, sitzt in einer Linienmaschine. In Wien und Brüssel hat er Zwischenstopps eingelegt und die Maschinen gewechselt. Sein Ziel ist Moskau. Bahr hat einen Termin bei Andrei Gromyko, dem sowjetischen Außenminister, den alle nur Mr. Njet nennen. Bahr will ihm ein Gewaltverzichtsabkommen zwischen der Sowjetunion und der Bundesrepublik vorschlagen. Sollte seine Mission erfolgreich sein, könnte ein neuer Abschnitt in der Nachkriegsgeschichte zwischen der Bundesrepublik und der Sowjetunion eingeleitet werden. Ein Wandel durch Annäherung. Wenn ich den Schlüssel dazu in die Hand bekomme, dann werde ich ihn nutzen, schreibt er im Flugzeug in sein Notizbuch.
Wandel durch Annäherung. Der Diplomat Egon Bahr. Porträt von Steffen Lüdemann.
Bei der Ankunft auf dem Moskauer Flughafen keine Kameras, keine Journalisten. Ein sowjetischer Protokollbeamter empfängt Bahr und begleitet ihn ins Hotel Ukraina, eine Herberge mit dem Charme einer Bahnhofshalle. Es riecht nach Schweiß, Sauerkohl und Desinfektionsmitteln. Aber von seinem Zimmer aus kann er den Kreml sehen. Erst am übernächsten Morgen wird er abgeholt und ins Außenministerium gefahren. Egon Bahr, 48 Jahre alt und zum ersten Mal auf diplomatischem Parkett, steht Andrei Gromyko gegenüber. Gromyko war bereits an den Konferenzen von Jalta und Potsdam beteiligt, war sowjetischer Botschafter in den USA und Großbritannien und hatte sich während der Kuba-Krise mit Präsident Kennedy getroffen. Er ist im Westen wegen seines harten Verhandlungsstils gefürchtet.
Und dann habe ich natürlich innerlich gezittert. Das war der dienstälteste Außenminister, dazu noch einer der beiden Supermächte, wie das gehen würde. Und habe meine innere Sicherheit dann erst am Tisch wiedergefunden, als ich gemerkt habe, der Gromyko, was ihm überhaupt nicht vorzuwerfen war, natürlich nicht in allen Einzelheiten der deutschen Frage so genau informiert war wie ich. In diesen Vorsprung, als der festgestellt wurde, Falin und Semjonow lächelten maliziös und ich habe so getan, als sei es gar nichts, aber alle haben es gemerkt und Gromyko als großer Könner ist darüber hinweggegangen. Aber das war dann gewissermaßen das innere Gleichgewicht dem Partner gegenüber, das dadurch gewonnen wurde. Was sich dann auch noch steigerte, weil der Gromyko sagte, das ist eine sehr interessante Technik. Sie hängen ein Problem hin und dann betrachten Sie es unter dem historischen, geschichtlichen Hintergrund, unter dem juristischen, unter dem politischen, unter dem kulturellen. Ich sage, nein, das ist doch natürlich, das ist, ja, sagte, das ist europäisch, anders als amerikanisch.
Egon Bahr versichert Andrei Gromyko, dass die Bundesrepublik keine territorialen Ansprüche stellen wird. Gromyko antwortet ihm, wenn wir uns über die Beziehungen zwischen der Bundesrepublik und der DDR nicht einigen, können wir keinen Vertrag schließen. Bahr erwidert, dass die Bundesrepublik Verhandlungen mit der DDR aufnehmen werde. Eine völkerrechtliche Anerkennung der DDR werde es aber nicht geben. Das Ziel der deutschen Einheit bleibe bestehen. Gromyko beharrt auf einer völkerrechtlichen Anerkennung der DDR durch die Bundesrepublik. Die Verhandlungen kreisen immer wieder um diesen einen Punkt. Tagelang treten Bahr und Gromyko auf der Stelle. Aus Bonn hört Barr die ganze Zeit über nichts. Einmal legt Außenminister Scheel bei einem Flug nach Indien in Moskau zufällig einen Zwischenstopp ein. Es ist alles in Ordnung, sagt Scheel. Machen Sie nur weiter. Knapp 60 Stunden ringt Barr um das Abkommen. Es ist die längste Verhandlungsrunde, die ein bundesdeutscher Regierungsvertreter je geführt hat.
Dann hatten wir einen gewissen Punkt erreicht und haben da unsere 10 Punkte formuliert. Das war das berühmte Barr-Papier, was in Wirklichkeit ein Papier zwischen Gromyko und Barr gewesen ist, wo alles drin stand. Und wir haben dann die Genugtuung gehabt, dass wir mit der Position rausgegangen sind, wie wir reingegangen sind. Wir hatten es in der Tat wirklich sehr genau überlegt und Gromyko hat während der ganzen Verhandlungen keine Frage aufgeworfen, die wir nicht vorher im Planungsstab erörtert haben. Und ich war in der Lage, sofort ihm darauf Antwort zu geben, was die auch ein bisschen überrascht hat.
Das Barr-Papier. Es bildet die Grundlage für die gesamte Entspannungspolitik der 70er Jahre. In diesem Papier bekennen beide Staaten, von der bestehenden wirklichen Lage auszugehen. Ein Gewaltverzicht wird festgelegt und die Unantastbarkeit der bestehenden Grenzen beschlossen. Barrs größter Verhandlungserfolg, die Sowjetunion segnet den Wunsch der Bundesrepublik ab, mit der DDR zu normalen Beziehungen unter Umgehung der völkerrechtlichen Anerkennung zu gelangen. Das heißt, die Einheit Deutschlands kann weiterhin als Verfassungsziel bestehen bleiben. Sie kann allerdings nur auf friedlichem Wege und unter Beteiligung der Siegermächte des Zweiten Weltkriegs erfolgen, heißt es in dem Papier. Im Gegenzug verpflichtet sich die Bundesrepublik, den unbedingten Führungsanspruch der Sowjetunion über die sozialistischen Staaten zu akzeptieren. Dies hatte Bonn bislang strikt abgelehnt. Von Seiten der CDU/CSU wird das Papier deshalb harsch attackiert. Barr hat uns schon verkauft. Wir sind nur noch nicht geliefert, sagt der CSU-Chef Franz Josef Strauß. Nach 2 Monaten reist Barr aus Moskau ab. Mittlerweile ist es Frühling. Vier Monate später, im August 1970, unterzeichnen Bundeskanzler Brandt und Ministerpräsident Kosygin den Moskauer Vertrag. Der Beginn einer neuen Ära.
Auf welchem dünnen Eis er angefangen hat, das war ja von uns heute aus gesehen, erscheint ja diese Entspannungspolitik so logisch. Aber es war ungeheuer mutig, mit nichts in den Kreml zu kommen und von dort was zu erwarten. Gerade aus der Schwäche, aus seiner Schwäche heraus, wird einem klar, was der Mann geschafft hat.
»36 Jahre später. Winter 2006. Kontaktaufnahme mit Egon Barr. Seine Sekretärin sagt am Telefon, er wird sich bei Ihnen melden. Am nächsten Tag, ich bin gerade beim Abwaschen, klingelt das Telefon. Hier ist Egon Barr. Ich wische mir die Hände an der Hose ab und erzähle ihm, dass ich ein Porträt schreiben möchte. Barr sagt nur, ach Gott.« Ich möchte mit ihm in seine Geburtsstadt fahren und einen Spaziergang durch Berlin unternehmen. Aber Barr lehnt ab. Dafür habe ich keine Zeit, sagt er. Ich gebe Ihnen 2 Stunden, dann schmeiße ich Sie wieder raus. Er lacht.
Ich bin in Treffurt an der Werra geboren. Verlebte dort die ersten 6 Jahre meines Lebens. Hab die Stadt dann wiedergesehen, 55 Jahre später, weil ich Herrn Axen, mit dem ich über Chemiewaffenfreiheit und Atomwaffenfreiheit in Deutschland geredet habe, vereinbart hatte, ich möchte meine Geburtsstadt wiedersehen.
Treffurt an der Werra. Eine verschlafene thüringische Stadt mit Fachwerkhäusern und engen Gassen. Ich bin allein hierher gefahren. Barr wollte tatsächlich nicht mitkommen. Sein Geburtshaus befindet sich nur wenige Schritte vom Marktplatz entfernt, gleich neben der Friedhofsmauer. Es ist ein schmuckloses, zweistöckiges Mietshaus. Hier wurde Egon Bahr am 18. März 1922 als Sohn eines Schulmeisters geboren. Die Straße trägt heute seinen Namen, Egon-Bahr-Straße. Er hat sie selbst 2004 eingeweiht.
Mit 6 Jahren sind wir nach Torgau gezogen, an der Elbe. Und dort war ich 10 Jahre. Das heißt, von 6. bis 16. Lebensjahr, da wird man langsam ein Mensch und gewinnt Bewusstsein. Und dabei kam ich natürlich auch in Verbindung mit der Tatsache, dass 1933, als die Nazis zur Macht kamen, mein Vater gesagt hat, die Nazis, das ist der Krieg. Und nun habe ich festgestellt, dass das Jahr 34 und 35 verging und nichts war mit Krieg. Und 36 kam die ganze Welt nach Berlin und machte große Diener vor dem Führer und Reichskanzler. Und die Olympischen Spiele waren toll. Und 37, und es war immer noch kein Krieg. Und 38 war immer noch kein Krieg. Und 39 kam endlich, kann ich fast sagen, Krieg.
Denn das deutsche Volk ist heute ein anderes Volk als wir denen. Wir sind ein erwartetes und ein politisches Volk.
1938 verlässt die Familie Torgau und zieht nach Berlin-Friedenau. Ein Jahr später, gleich zu Kriegsbeginn, wird Bahrs Vater zur Wehrmacht eingezogen. Aber der Krieg enttäuscht den 16-Jährigen zunächst. Er hat ihn sich härter und ernster vorgestellt. Stattdessen geht alles seinen gewohnten Gang. Die Philharmoniker musizieren unter Furtwängler, Theater und Kinos ändern ihre Spielpläne nicht, in den Konditoreien gibt es Gebäck und Torten. Und auch die Schule geht weiter, als wäre nichts geschehen.
Ich habe ihn das erste Mal gesehen, als er in unsere Schulklasse kam, im Friedenauer Gymnasium in Berlin.
Der Journalist und Publizist Peter Bender, enger Freund und politischer Wegbegleiter Egon Bahrs.
Was sehr auffallend war, war ja die künstlerische Begabung. Er war, ja, ich würde sagen, der Vorzugsschüler unseres Musiklehrers, der auch zugleich Theateraufführungen machte. Er war musikalisch eigentlich die herausragende Figur in der Schulklasse. Ich hätte in meinem Leben nie gedacht, dass der aus dem Mann ein Politiker wird. Ich glaube, er hatte damals auch die Absicht, Musik zu studieren.
Auf der Ehre, ein Tornister, der war wohl noch nicht ganz fertig gepackt. Munition liegt herum. Die Waffen allerdings haben die Franzosen mitgehen heißen.
Und dann kam 1940 nach Dänemark und Norwegen der Feldzug in Frankreich, wo man in 6 Wochen mehr erreicht hatte, als das große Deutsche Reich im Ersten Weltkrieg je erreicht hatte. Und das erzeugte natürlich einen gewissen Stolz.
Der Jude wird immer so handeln, wie es seinem Wesen und seinem Rasseinstinkt entspricht. Er kann gar nicht anders.
Gleichzeitig und parallel dazu habe ich natürlich mitgekriegt, obwohl zu Hause darüber nie geredet wurde, dass ich eine jüdische Großmutter hatte. Das heißt, der Stolz auf das eigene Land im Vergleich zu der Tatsache unübersehbar, dass, wenn das alles so bliebe, wenn wir den Krieg gewonnen hätten, dann wäre es das Ende meiner Familie und wahrscheinlich auch mein eigenes Ende gewesen.
Um einer Einberufung zur Infanterie zuvorzukommen, meldet sich Bahr 1941 zur Luftwaffe. Besser fliegen als laufen, sagt er sich. Die Papiere für einen Einsatz in Russland sind bereits fertig, da wird er nach Frankreich beordert. Er kommt nach Paris, sieht die Champs-Élysées und das Grab Napoleons. 1943 beginnt er eine Ausbildung auf einer Kriegsschule. Als man in seinen Unterlagen einen Vermerk über die jüdische Großmutter findet, wird er der Schule verwiesen und bei Rheinmetall Borsig dienstverpflichtet. Er darf kein Gewehr mehr tragen, aber Rüstungsgüter verteilen. Die Transportwege werden immer kürzer. Das Kriegsende erlebt Egon Bahr in Tegel-Ort, einer Halbinsel von Wäldern umgeben. Dort verliebt er sich in eine junge Frau und heiratet sie wenig später. Egon Bahr ist 23 Jahre alt, er hat keinen Beruf, keine Anstellung, kein Einkommen.
Ich habe anständig Klavier gespielt und hatte gehofft, jedenfalls Musik studieren zu können, aber das durfte ich ja nicht, wegen der jüdischen Großmutter. Und nach dem Kriege unmittelbar hatte ich gar keine Möglichkeit mehr, denn ich musste einfach Geld verdienen. Und ich konnte also nicht nachträglich studieren ohne Geld, sondern ich musste Geld verdienen und das glaubte ich verdienen zu können durch das Einzige, wovon ich glaubte, dass ich es könnte, nämlich schreiben. Das war aber auch ein Irrtum, das habe ich dann erst bei den Amerikanern gelernt.
Egon Bahr wird Reporter. Er schreibt für die tägliche Rundschau, die Berliner Zeitung, die Allgemeine Zeitung. Sein wichtigstes Utensil, ein altes, rostiges Fahrrad, mit dem er durch das zerstörte Berlin hetzt. 1950 wechselt Bahr zum RIAS.
Hier ist RIAS Berlin.
Dem Rundfunk im amerikanischen Sektor.
Eine freie Stimme der freien Welt.
Und geht zunächst als Korrespondent des Senders nach Bonn. Auf historischen Schwarz-Weiß-Fotos sieht man ihn mit Adenauer, mit Heuss, mit Adenauer. Ein Mikrofon in der Hand, Zigarette steht im Mundwinkel.
Ich habe ihn ja noch gehört im Radio, damals Egon Bahr aus Bonn im RIAS, wo er wirklich ein kalter Krieger war. Wir waren zwar auch seiner Meinung, wir waren ja alle Antikommunisten damals, aber also aus der Erinnerung heraus weiß ich, das war also richtig der kalte Krieg, der damals über den Äther geführt wurde.
Der Schriftsteller und Kabarettist Peter Ensikat ist damals 13 Jahre alt und lebt im Ostteil Berlins. Für ihn, wie für die meisten DDR-Bürger, ist der RIAS die wesentliche Informationsquelle, obwohl das Hören des Senders unerwünscht ist. Peter Ensikat lernt Bahr 1990 kennen. Seither verbindet sie eine Freundschaft. Ensikat sagt: Bahr ist einer der wenigen großen Männer, denen man ruhig nahe kommen kann, ohne enttäuscht zu werden.
Egon Bahr war für mich wie Onkel Tobias eine ganz bekannte Stimme. Der hat ja auch eine unverwechselbare Stimme. Und wir hörten ihn also unentwegt, weil er konnte ja so wunderbar argumentieren. Auch wenn es nötig war, auch mal ganz schön demagogisch. Das konnte er. Er beherrschte eben sein Metier.
Ja, natürlich war ich ein kalter Krieger. Wir fühlten uns ja bedroht. Und ich habe nicht den geringsten Zweifel, dass, wenn es möglich gewesen wäre, dann hätte der Osten den Westteil Berlins eingesteckt. Denn das war aus vielen Gründen mehr als ein Ärgernis. Das war ein Pfahl im Fleisch. Ich habe sehr viel später bei meinen Verhandlungen mit der DDR im Kronprinzenpalais wohnen und übernachten oder residieren dürfen. Und natürlich gesehen, mein Gott, wenn man dann die Linden runterging und den Widerschein der Reklame jenseits des Brandenburger Tors sah, das war so, wie wir an die Schweiz gedacht haben. Schön, sauber, hell, luxuriös, ohne Probleme und reich.
Deutsche Arbeiter, deutsche Bauern, unsere jetzige Regierung hat uns schmählich betrogen und hat ihre Versprechung keineswegs gehalten.
Ostberlin, 16. Juni 1953. Die Bauarbeiter der Stalinallee verlassen ihre Baustellen und marschieren zum Haus der Ministerien. Sie fordern die Rücknahme einer von der Regierung beschlossenen Erhöhung der Produktionsnormen. Doch schon bald kommen Rufe nach Freiheit und dem Sturz der SED-Herrschaft auf.
Aus diesem Grunde richten wir folgende Bitte an euch Bauern und Arbeitern in der Ostzone sowie in den Berliner Sektoren. Lasst uns nicht im Stich, haltet aus und streitet bis zum Letzten, bis die Einheit Deutschlands vollzogen und unsere Punkte von den regierenden Mächten anerkannt werden.
Ich war 1953 Chefredakteur des RIAS während des 17. Juni und habe das große Erlebnis gehabt, dass eine Abordnung der streikenden Arbeiter zu mir ins Büro kam mit der Bitte, wir sollten aufrufen zum Generalstreik in der Zone. Das konnte der RIAS natürlich gar nicht. Und wir haben dann im Büro bei mir gesessen und haben gesagt, nun erzählt doch mal, was sind eure Forderungen? Habt ihr überhaupt eine irgendwie geartete organisatorische Verbindung? Nein, haben sie nicht. Aber ohne organisatorische Vorbereitung kann man auch keinen Generalstreik machen. Nein, das würde auch so funktionieren. Jedenfalls haben wir uns dann hingesetzt und haben die 5 Forderungen formuliert und eine vernünftige Reihenfolge und vernünftiges Deutsch gebracht. Und ich habe ihnen dann zugesagt, wir würden das senden.
Bitte jetzt die Punkte der Reihe nach.
Jawohl. Erstens, freie Wahlen im Groß-Berlin, einbeschlossen die DDR. Zweitens, freien Mund und freie Propaganda für jeden Deutschdenkenden auf öffentlichen Straßen und Plätzen.
Wir haben wieder unseren alten Posten bezogen.
Am Morgen des 17. Juni 1953 kommt es überall in der DDR zu Protestkundgebungen. Die Polizei ist überfordert. Ab 13 Uhr rollen sowjetische Panzer durch die Straßen. Der Aufstand wird blutig niedergeschlagen. Im Westen hält man sich zurück und ruft die Bürger zur Besonnenheit auf. Man hat die Sorge, die sowjetischen Panzer könnten auch West-Berlin überrollen.
Ob denn der RIAS den Dritten Weltkrieg beginnen wolle, war die Frage des Hochkommissars Dr. Conant. Ich habe zum ersten Mal eine Weisung und zum einzigen Mal eine richtige Weisung von dem amerikanischen Kontrolloffizier bekommen, nämlich den Aufruf der Streikleitung für den 17. Juni, am nächsten Morgen also, 6 Uhr oder 7 Uhr Strausberger Platz, nicht mehr zu senden.
Stattdessen spricht der Chefredakteur Egon Bahn einen Kommentar.
Verehrte Hörer, es war ergreifend, wenn man mit Menschen aus Ost-Berlin sprach, die um direkte Hilfe fast flehentlich baten. Und es war unsagbar schwer, sie ihnen zu verweigern. Verweigern zu müssen, eben weil sonst der ganze Sinn, die ganze Größe des Ereignisses gefährdet worden wäre, die gerade darin besteht, dass alles das unorganisiert dem Willen dieser Menschen in Ost-Berlin entsprang. Es war tragisch, helfen zu wollen und nicht unmittelbar helfen zu dürfen. Die Bevölkerung hat ihre Kräfte mit dem Regime gemessen. Die Arbeiterschaft und die Bevölkerung sind sich ihrer Kraft bewusst geworden. Sie haben der SED die größte Niederlage seit ihrem Bestehen zugefügt.
Aber was wir nicht eben realisiert haben, war, dass die Kompetenzen der 4 Mächte an den Sektorengrenzen endeten. Und niemand wollte, dass dieser Status quo verändert wird. Und dieser Status quo ist dann 1961, also 8 Jahre später, durch Mauerbau zementiert worden und allen vor Augen geführt worden. Es durfte wegen Berlin, wegen Deutschland, wegen dieser Deutschen nicht zum Krieg kommen.
Mitte der 50er Jahre hat Bahr genug von der Unverbindlichkeit des Journalismus, hat Lust auf etwas Handfestes. Er wird Mitglied der SPD, beschäftigt sich mit Fragen der Abrüstung und geht als Regionalbeauftragter für Westafrika nach Ghana. Klimatisierte Villa, Bedienstete, Safaris. Barr spielt mit dem Gedanken, in den diplomatischen Dienst einzutreten. Im Januar 1960 aber kommt es zu einer schicksalhaften Begegnung. Willy Brandt, regierender Bürgermeister von Berlin, fragt ihn, ob er das Presseamt bei ihm übernehmen wolle.
Als er mich fragte, ob ich zu ihm kommen würde ins Schöneberger Rathaus, habe ich sofort Ja gesagt und ihm dann am ersten Abend, als wir allein waren im Schöneberger Rathaus, gesagt, ich werde Ihnen immer sagen, was ich denke, ob es Ihnen gefällt oder nicht. Und er sagte, also wenn es zu schlimm ist, dann bitte aber nur unter vier Augen. Und das war die Grundlage einer Zusammenarbeit, aus der dann eine wirkliche Freundschaft geworden ist.
Egon Bahr wird Sprecher des Berliner Senats. Er gehört nun zum innersten Zirkel der Macht. Er hat eine Sekretärin, einen Referenten und lässt sich in einem großen Dienstwagen chauffieren. Leute, um die er sich früher bemühen musste, suchen jetzt um Termine bei ihm nach. Aber er steht auch im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses. Jedes Wort muss er auf die Waagschale legen. Egon Bahr entwickelt im Laufe der Zeit eine große Meisterschaft darin, mit vielen Worten wenig zu verraten. Man muss nicht alles sagen, lautet seine Devise, aber alles, was man sagt, muss wahr sein. Sein Hang zur Diskretion ist legendär. Unter seinen einstigen Kollegen geht das Wort vom regierenden Pressechef um oder einfach vom Tricky Egon.
Es wurde mal später erzählt, wie irgendeine heikle Situation war und alle Journalisten begierig zu hören, was Brandt als Bürgermeister mit irgendeinem sowjetischen Vertreter besprochen hatte. Die hatten sich getroffen, das war ja damals so was wie eine halbe Sensation. Und Bahr dann so lange und so ausdauernd und offenbar auch so interessant erzählt hat über weiß ich was alles, dass die Journalisten vergaßen, was sie eigentlich das Wichtigste zu fragen. Und als es ihnen einfiel, war Tricky Egon bereits verschwunden.
Seit etwa 1 Uhr heute Nacht rattern die Pressluftbohrer und bohren einen Graben quer durch die Ebertstraße hier am Brandenburger Tor.
Ende der 50er Jahre verlassen Hunderttausende DDR-Bürger ihre Heimat und flüchten in den Westen. Darunter viele Ärzte, Facharbeiter, Wissenschaftler. Die DDR droht auszubluten.
Das sind etwa schätzungsweise 50 Uniformierte, die hier das Brandenburger Tor bewachen.
Es war ja ein Beginn der Leerlauf der Zone, wie wir damals sagten, der DDR. Darunter viele qualifizierte Kräfte. Also ich habe schon damit gerechnet, dass die Grenzen auf ganz andere Weise abriegeln würden. Dass das die Form einer solchen schrecklichen Mauer annehmen würde, das habe ich wirklich nicht geglaubt. Das hat auch keiner einem vermittelt. Ich glaube auch, dass die alliierten Dienste es nicht wirklich gewusst haben. Jedenfalls haben sie es mir nicht gesagt. Die deutschen Dienste haben es auch nicht gewusst, sondern es bleibt wohl übrig, dass die Russen den Westalliierten gesagt haben, wir machen was, um uns zu sichern, was eure Interessen nicht berührt.
Brandt hatte einen Brief geschrieben an Kennedy und ihn aufmerksam gemacht auf die psychologische Belastung, die Gefahr des psychologischen Zusammenbruchs in Berlin. Und er hatte die Frage nach Action, also Gegenmaßnahmen, aufgeworfen, und Kennedy hatte seinen Vizepräsidenten Johnson dann nach Berlin geschickt und eine Kampfgruppe 1500 Mann über Helmstedt Berlin marschieren lassen, zum Zeichen dafür, dass die Zugangswege frei sind, unabhängig von der Mauer, und dem Brandt brieflich geantwortet. Johnson brachte den Brief mit, den haben wir erst gelesen, als der Johnson wieder weg war, dass niemand dieses Ding Mauer wegbringen könnte ohne Krieg. Und Krieg will niemand. Wir natürlich auch nicht, noch viel weniger.
1970, während der Verhandlungen mit Außenminister Gromyko, erzählt ein Moskauer Freund Egon Bahr, dass keine der Westmächte 1961 von der Sowjetunion gefordert hat, die Mauer wieder zu beseitigen. Bahr ist entsetzt. Kann das sein? Sollten die Rufe und öffentlichen Bekundungen, die Mauer muss weg, bloße Propaganda gewesen sein? Erst 30 Jahre später kann er sich davon überzeugen, dass sein Moskauer Freund recht hatte. Tatsächlich war in Moskau kein einziges Protestschreiben wegen des Mauerbaus eingegangen. In den Beziehungen zwischen der Sowjetunion und den Westmächten spielte die Mauer keine Rolle. Erst jetzt begreift Bahr den Satz von Präsident Kennedy unmittelbar nach dem Mauerbau: Wenn die Sowjets die Absicht gehabt hätten, ganz Berlin zu besetzen, hätten sie die Mauer nicht gebaut.
Und das bedeutete, dass wir nun zu überlegen hatten, wenn praktisch niemand half, dieses Ding wegzubringen, müssen wir in West-Berlin am schwächsten Punkte, dem letzten kleinen Territorium, über das noch nicht verfügt worden war, was vom Reich übrig geblieben war, versuchen, uns selbst zu helfen, um diese Mauer vielleicht wenigstens für Stunden durchlässig zu machen und Menschen die Möglichkeit zu geben, auf die andere Seite auch nur für Stunden zu gehen, um ihre Verwandten wiederzusehen. Das heißt, menschliche Erleichterungen anstelle der brutalen Trennung. Und das war komisch genug oder seltsam genug. Ausgerechnet der Bau der Mauer war der Beginn der Überlegungen der Vertretung der eigenen Interessen. Die Wahrnehmung der deutschen Interessen aus eigenem Recht, soweit es uns möglich war.
Zwei Jahre später, 1963, präsentiert Egon Bahr seine Überlegungen zur deutschen Frage erstmals einer breiteren Öffentlichkeit. In der Evangelischen Akademie in Tutzing.
Die Akademie in Tutzing hatte sich um Brandt bemüht und hatte ihn gebeten, seine politischen Vorstellungen zur Änderung der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik zu erläutern. Und das hat er auch gemacht. Das heißt, wir haben beide an dieser Rede wirklich gearbeitet. Sie ging hin und her und her und hin. Und als Gott sei Dank es fertig war, kam die Akademie und sagte, ich sollte mich doch für einen kleinen Diskussionsbeitrag vorbereiten. Aber im Kopf, der Kopf war leer im Prinzip, bis mir dann einfiel, als der furchtbar gedrängt hat, ich könnte einen Punkt der Brandrede herausnehmen und exemplifizieren, was bedeutet das für die beiden deutschen Staaten. Das habe ich dann abdiktiert. Das hieß dann Wandel durch Annäherung. Und ich habe das dem Brandt, als wir nach München geflogen sind, gezeigt. Hat er durchgelesen, hat gebrummt, ja, in Ordnung.
Die amerikanische Strategie des Friedens lässt sich auch durch die Formel definieren, dass die kommunistische Herrschaft nicht beseitigt, sondern verändert werden soll.
Der Diskussionsbeitrag des Berliner Senatssprechers wird nicht aufgezeichnet. Ein Sprecher der Akademie Tutzing verliest einige Tage später Ausschnitte aus Bahrs Rede.
Das klingt paradox, aber es eröffnet Aussichten, nachdem die bisherige Politik des Drucks und Gegendrucks nur zu einer Erstarrung des Status quo geführt hat. Wir haben gesagt, dass die Mauer ein Zeichen der Schwäche ist. Man könnte auch sagen, sie war ein Zeichen der Angst und des Selbsterhaltungstriebes des kommunistischen Regimes. Die Frage ist, ob es nicht Möglichkeiten gibt, diese durchaus berechtigten Sorgen dem Regime graduell so weit zu nehmen, dass auch die Auflockerung der Grenzen und der Mauer praktikabel wird, weil das Risiko erträglich ist. Das ist eine Politik, die man auf die Formel bringen könnte: Wandel durch Annäherung.
Wir hatten keine Ahnung, erstens, welchen Staub das aufwirbelte, zweitens, wie umstritten und emotional das aufgenommen wurde und drittens, wenn der Brandt nicht seine Hand über mir gehalten hätte, wäre ich zurück in den Journalismus gegangen, hätte weniger Ärger gehabt und mehr Geld verdient. Aber es wäre schade.
Irgendjemand, ich weiß nicht mehr genau, wer es war, sagte kursbarer Unsinn. Die Formel ist dann damals auch schon aufgefallen. Sie wurde ja nachher über Jahrzehnte zu einem Schlüsselbegriff für die Ostpolitik, wobei sie ja auch sehr auslegungsfähig ist. Nicht? Was heißt ein Wandel? Was sollte sich eigentlich wandeln? Sollte sich die DDR wandeln? Und das noch heiklere, was hieß eigentlich Annäherung? Wie weit wollte man sich etwa annähern?
Das war ja eine wirklich kühne Geschichte. Und die Leute im Politbüro in der DDR nannten es ja auch nicht ganz falsch Aggression auf Filzlatschen. Was ja nicht ganz falsch war. Es war schon ganz schön heimtückisch, dieser Wandel durch Annäherung. Und das hat er ja auch erzählt, wie ihn das erbost hat, dass Aggression auf Filzlatschen genannt wurde. Und da hat aber der Willy Brandt ihm wohl gesagt, sei ganz ruhig, reagiere gar nicht. Denn das Schlimme war ja, es war ihm bewusst, es stimmt. Es war Aggression auf Filzlatschen.
Nach der Bundestagswahl 1966 geht Willy Brandt als Vizekanzler und Außenminister einer großen Koalition nach Bonn. Egon Bahr folgt ihm. Er wird Chef des Planungsstabes im Auswärtigen Amt. Hier werden die Grundzüge der bundesdeutschen Außenpolitik entwickelt. Wenn der Auswärtige Dienst eine üppige Torte ist, dann ist der Planungsstab die Sahne darauf, verheißt ihm sein Vorgänger Günter Diehl bei der Amtsübergabe. Nachdenken als Arbeit, unbeschwert von administrativen Pflichten, anständig bezahlt und versehen mit allen Informationen, die der Regierungsapparat bereithält. Bahr wird diese Jahre später als die schönsten seines gesamten Berufslebens bezeichnen. Er beginnt seine Tätigkeit mit der Aufforderung an seine Mitarbeiter, alle Beschlüsse zu vergessen, keine Tabus zu schonen und so zu tun, als könnten sie hier die Politik neu erfinden, unter der einzigen Vorgabe, wie kann die deutsche Einheit möglich werden. 3 Jahre später hat Bahr, ausgehend von seiner Rede in Tutzing, die Grundrisse einer neuen Ost- und Entspannungspolitik entworfen. Gar nicht so schlecht, sagt Willy Brandt kurz vor der Bundestagswahl 1969 zu ihm. Ich hoffe, wir können das bald brauchen. Wenige Wochen später wird Brandt zum Bundeskanzler gewählt. Bahrs Überlegungen werden Regierungsprogramm.
Als der Brandt Kanzler wurde und es nun an die Praxis ging, musste sich erweisen, funktioniert diese Überlegung oder ist das nur ein schönes Gedankenspiel gewesen? Das war das eine. Das zweite war, dass Bahr persönlich gefordert wurde, seine Überlegungen in der Praxis auszuprobieren. Das heißt, er wurde nach Moskau geschickt, um die entscheidenden Verhandlungen zu führen.
Dazu kam, dass die ersten, die darüber informiert worden sind, die Amerikaner waren. Ich war vor der Abgabe der ersten Regierungserklärung in Washington gewesen, hatte Henry Kissinger alles erzählt, der war misstrauisch. Ich konnte ihm das Misstrauen auch nicht nehmen. Und als er mich dann gelöchert hat, immer weiter mit Fragen und, habe ich ihm gesagt, Henry, ich bin nicht hierher gekommen, um zu konsultieren. Ich bin hierher gekommen, um zu informieren. Wir werden es machen. Wir haben uns das überlegt. Und ich rechne es den Amerikanern bis heute hoch an, dass sie uns nicht gehindert haben. Sie hätten uns natürlich hindern können. Aber sie haben uns nicht gehindert, weil sie wussten, wir haben ja die Macht, es kann doch nichts passieren. Und sie wussten, dass die Russen wissen, dass die Amis die Macht haben. Also haben sie uns machen lassen in der Annahme, lass doch die Verrückten mal probieren. Das Prinzip Gewaltverzicht, mein Gott, gegenüber der großen Sowjetunion zu erproben.
Henry Kissinger traut Egon Bahr nicht. Er hält ihn für einen Nationalisten, der Deutschlands zentrale Lage ausnutzen will, um mit beiden Supermächten zu feilschen. Aber ihn beeindruckt Bahrs analytische Intelligenz und sein diplomatisches Gespür. Wir sollten einen direkten Draht haben, schlägt er Bahr vor, um auch außerhalb der offiziellen Wege in Kontakt zu bleiben. Kissinger nennt diesen direkten Draht Back Channel, verdeckten Kanal. Eine Form der Diplomatie, die hinter den Kulissen geführt wird, manchmal auch an den eigenen Regierungen vorbei. Kissinger ist darin ein großer Meister. Barr willigt ein, Kissinger über seine Beratungen in Moskau auf dem Laufenden zu halten.
Und Henry hatte mir gesagt, er hat natürlich auch seinen direkten Kanal zwischen Washington und Moskau. Das heißt, in dieser Dreierkombination ist eine Möglichkeit der Vertrauensbildung, die wir benutzt haben und die auch sehr viel geholfen hat in den späteren Verhandlungen dann über das Vier-Mächte-Abkommen.
Wenige Wochen nach der Unterzeichnung des Moskauer Vertrages im August 1970 entwickelt Egon Barr noch einen weiteren Backchannel. Seinen eigenen direkten Draht nach Moskau, in den Kreml, ins Vorzimmer von Leonid Brezhnev. Barr hat jetzt unmittelbaren Zugang in die Schaltzentralen der beiden Supermächte. Als später die Existenz der Backchannel publik wird, sieht sich Egon Barr dem Vorwurf ausgesetzt, er habe jahrelang eine unkonventionelle Geheimdiplomatie betrieben und seiner Neigung zur Konspiration nachgegeben. Unsinn, sagt Barr. Die Backchannel hätten dazu gedient, Ziele der Regierungen möglichst direkt zu erreichen. Es sei eine Methode gewesen, intern Verbindlichkeit herzustellen, um sie in internationale Verbindlichkeiten zu transferieren. Ohne die Backchannel hätte es etwa das Transitabkommen und den Grundlagenvertrag mit der DDR nicht gegeben. Die ersten Abkommen zwischen den beiden deutschen Staaten überhaupt.
Bei uns zu Hause, wir nannten ihn den Egon Barr, wenn er hat ja so eine lange Nase, ne, und der hieß bei uns zu Hause nur, guck, die Spitzmaus ist wieder da. Spitzmaus ist in der DDR. Und das war aber durchaus liebevoll gemeint. Ne? Also wir freuten uns sehr, dass er kam. Schon deshalb, weil er so ziemlich der Erste war, der von uns oder über uns gesprochen hat, wie über gleichberechtigte Partner. Und ich glaube, das hat ja auch seine Art der Verhandlung ausgezeichnet, dass er die Interessen des Gegenübers anerkannte und eben wusste, er muss auf die Interessen Rücksicht nehmen, wenn er selbst etwas erreichen will.
Winter 1970. Ein Vierteljahr ist seit der Unterzeichnung des Moskauer Vertrages vergangen. Die UdSSR hat grünes Licht gegeben für direkte Verhandlungen zwischen den beiden deutschen Staaten. Zunächst soll ein Transitabkommen ausgehandelt werden. Anschließend sollen die Grundlagen der Beziehungen zwischen der DDR und der BRD vertraglich fixiert werden. Bundeskanzler Brandt schickt seinen Verhandlungsführer Egon Barr nach Ost-Berlin. Er soll die Lage sondieren. Zu der kleinen bundesdeutschen Verhandlungsdelegation gehört auch der junge Diplomat des Auswärtigen Amtes, Hans-Otto Bräutigam.
Wir fuhren an einem sehr kalten Wintertag über den Übergang Heinrich-Heine-Straße zu dem jetzigen Stadthaus. Damals war dort der Ministerrat der DDR, Stoff. Wir kamen da an, es war richtig klirrend kalt. Wir stiegen aus, standen vor der Tür, die war zu. Wir wurden aber erwartet. Es dauerte eine sehr lange Minute. Wie lange, weiß ich nicht. Vielleicht länger. Ich fand es sehr lang. Plötzlich öffnete sich die Tür wie von Geisterhand. Es kam niemand heraus, um uns zu begrüßen. Und Barr sagte so, wir gehen rein. Und oben empfing uns dann Herr Seidel. Ganz kühl und leitete uns in den Raum, wo Michael Kohl, der Staatssekretär, uns erwartete. So war die Atmosphäre damals.
Die Delegationen treffen sich wöchentlich, im Wechsel in Bonn und Ost-Berlin. Egon Barr kann sein ganzes diplomatisches Geschick ausspielen.
Er hatte eine in mancher Hinsicht unkonventionelle Verhandlungsmethode. So normale Verhandlungsführer sagen, man muss erst mal am Anfang sozusagen seine festen Positionen einnehmen und die mit Nachdruck sozusagen vertreten und keine Konzessionen machen, Je länger man das durchhält, desto weniger Konzessionen muss man am Schluss machen. Aber er machte am Anfang die eine oder andere Konzession, ohne irgendeine Gegenleistung dafür zu verlangen, um überhaupt mal ein gewisses Vertrauensklima zu schaffen, um den Verhandlungspartner dafür zu interessieren, dass es sich lohnt zu verhandeln, dass man auch zu einem Ergebnis kommen kann. Und zum Schluss, da verhärtete er sich. Da sattelte er manchmal regelrecht drauf. Das heißt, er erhöhte seine Forderungen. Ganz zum Schluss, wenn der andere Partner schon sagte, na, wir sind doch gleich durch. Dann kam er und sagte, ja, aus diesen oder jenen Gründen, ihr müsst noch etwas mehr uns entgegenkommen in dieser oder jener wichtigen Frage. Da hat er dann manchmal Dinge herausgeholt, die wir nicht für möglich gehalten haben. Das war schon eine hohe Schule.
Aber die Verhandlungen gehen nur schleppend voran. Die DDR zeigt sich wenig kompromissbereit. Ständig gibt es Unterbrechungen. Die DDR-Delegation muss sich beraten, Bericht erstatten und auf neue Weisungen warten. Egon Bahr entfaltet in dieser Zeit eine rege Reisediplomatie. Er trifft Henry Kissinger in Washington und fliegt mehrmals nach Moskau, zu Unterredungen mit Andrei Gromyko und KP-Chef Leonid Brezhnev. Die Treffen sind geheim. Er benutzt Hintereingänge. Aber Bahr spricht auch mit Erich Honecker. Die Verhandlungsdelegationen wissen nichts von diesen Begegnungen.
Wirklich wichtige Fragen mussten mit Honecker besprochen werden. Ich hatte Wehner nach einer Beurteilung Honeckers gefragt, weil der den ja kannte, aus dem Saargebiet oder Saarland, wie immer man will. Und er hatte gesagt, der hat kein Blut an den Händen. Und das war für mich eine Orientierung. In der Tat war Honecker im Laufe der Zeit immer sicherer und immer firmer, vertrauter mit allen Einzelheiten mehr als die meisten Leute in Bonn. Und man konnte sich darauf verlassen, wenn man mit ihm was vereinbart hatte. Das passierte dann auch und zum Teil genoss er es auch. Zu demonstrieren, was schert mich das dumme Geschwätz meiner Untergebenen, ich entscheide hier.
Er hat ja auch einmal den Bahr selber empfangen, das war eine Art Geheimtreffen, wo Honecker dem Bahr einen ganzen Sack voller Geschenke mitgegeben hat. Also Fragen, über die wir lange gekämpft haben, gingen dort mit einem Federstrich über den Tisch.
Karl Seidel ist zu dieser Zeit Mitglied der DDR-Delegation. Er arbeitet im Außenministerium und ist Honeckers Berater.
Also zum Beispiel das Problem mit der Nation, da hat er zugestimmt, immer irgendwo Bezug drauf zu nehmen, war für sie ja ganz wichtig. Ja. Oder die ständigen Vertretungen wurden ihm geschenkt, dem Bahr damals von der Neger, auch mit einer Handbewegung. Na gut, dann machen wir ihm ständige Vertretungen. Das waren alles Punkte, über die wir lange gestritten hatten. Aber dann ging es ruckzuck.
Ja, liebe Hörer, wir melden uns hier aus dem großen Festsaal im Hause der Ministerien, im Hause des Ministerrats in Berlin, der Hauptstadt der DDR, um Ihnen in einer Originalübertragung von der für 12 Uhr angesetzten Unterzeichnung des Vertrages über die Grundlagen der Beziehung zwischen DDR und BRD zu berichten.
Hier insgesamt 15 Monate dauern die Verhandlungen über das Transitabkommen und den Grundlagenvertrag. Mehr als 75 Mal treffen sich die Delegationen. Beide Seiten vereinbaren, gut nachbarliche Beziehungen auf gleichberechtigter Basis zu pflegen, auf Gewalt als Mittel der Politik zu verzichten und die Unverletzlichkeit der Grenzen zu garantieren. Der Austausch von ständigen Vertretern wird beschlossen und festgestellt, dass über die Frage der Nation keine Einigkeit erlangt werden kann. Die Bundesrepublik also an ihrem Ziel festhält, dass das deutsche Volk in freier Selbstbestimmung seine Einheit wiedererlangt.
Diesen Vertrag von historischer Tragweite im Auftrag ihrer Regierung nunmehr also in wenigen Minuten unterzeichnen werden.
Willy Brandt zieht es nicht zur Unterzeichnung des Grundlagenvertrages nach Ost-Berlin. Du hast es verdient, deinen Vertrag selbst zu unterschreiben, sagt er zu Egon Bahr. Und der empfindet den Vertrag tatsächlich als sein Kind.
Wir fangen doch eigentlich erst an. Im Übrigen habe ich in einem anderen Zusammenhang gesagt, Wir hatten bisher, wenn man neutral formulieren will, keine Beziehungen. Wenn man ehrlicher formulieren will, muss man sagen, es gab sogar Feindseligkeit. Nun beginnen wir sie und damit wird statt der Nichtbeziehungen auch der tägliche Ärger oder die täglichen Schwierigkeiten treten können, die es nun einmal zwischen sehr vielen, um nicht zu sagen den meisten Staaten gibt.
Die sozialliberale Koalition unter Willy Brandt hat im Winter 1972 ihren Gipfel erreicht. Die Bundestagswahlen sind gewonnen, der Grundlagenvertrag ist unter Dach und Fach. Und Egon Bahr hat weiterreichende Pläne in der Schublade. Er möchte in Verhandlungen über Rüstungsbegrenzung mit dem Osten treten. Doch der Rausch, der alle Beteiligten in den letzten Jahren trug, ist erst einmal verflogen. Ermüdung macht sich breit nach den Erfolgen der letzten Jahre. Außenminister Scheel formuliert, wir sollten es etwas ruhiger angehen lassen. Als es dann wieder losgehen soll, wird der Kanzleramtsspion Günther Guillaume enttarnt.
Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Mit der Verhaftung des 47-jährigen Günther Guillaume, wie verlautet 6 weitere Personen, ist einer der bedeutendsten östlichen Spionageringe seit Bestehen der Bundesrepublik zerschlagen worden.
Es war halt auch so, wissen Sie, da kommt man von einer Auslandsreise ein bisschen angeschlagen zurück. Da kommen die ganz profanen Dinge dazu, da geht man zum Zahnarzt und muss sich einen Zahn oder mehrere ziehen lassen. Und dann kommt dieser Mist dazu und dann gibt es eine Situation, aus der heraus sie sagen, jetzt ist besser, ich höre auf.
Er hatte berichtet, dass er nach der entscheidenden Unterhaltung mit Wehner nicht sicher war, der ungeteilten Unterstützung durch seine Fraktion und ihren Vorsitzenden. Und das kann kein Kanzler. Scheel hatte gesagt, Herr Bundeskanzler, Spion, das reiten wir auf einer Backe ab. Aber die andere Backe fehlte. Deshalb war ich der Auffassung, ich wollte nicht, dass der Freund aus dem Amt gejagt oder getrieben wird. Das hätte er vielleicht auch nicht überlebt. Ich wollte, dass er sich erholt. Deshalb habe ich ihm dazu geraten, zum Rücktritt, und bin auch nachträglich zufrieden über diesen Rat, denn danach begann ein neues Leben.
Das hat ihn schwer getroffen. Und zwar nicht nur, dass es nun einen Kanzlerwechsel gab, sondern er fühlte sich irgendwie mitbetroffen durch diese Affäre, die da stattgefunden hatte. Und ich nehme an, dass ihn das auch tief enttäuscht hat, dass sich die DDR ein derartiges läppisches Spiel erlaubt hat, einen Kanzlerspion neben den Kanzler zu platzieren. Keiner von uns hat je den Gedanken gehabt, dass der, wie soll ich sagen, einen solchen Auftrag hatte. Ja, das war das Ende einer Ära. April 1974.
Danach überreichte Bundespräsident Heinemann den Ministern ihre Entlassungsurkunde.
Mit dem Ausscheiden des Bundeskanzlers aus seinem Amt erlöschen die Ämter sämtlicher Mitglieder der Bundesregierung.
Nach dem Rücktritt Willy Brandts wird Egon Bahr Minister im Kabinett Helmut Schmidts, später Bundesgeschäftsführer der SPD. Er bekleidet eine Professur an der Universität Hamburg und entwickelt sich zu einem Abrüstungsexperten von Weltrang. Im Frühjahr 1990 wird Bahr Berater von Rainer Eppelmann, dem letzten Verteidigungsminister der DDR. Bahr sitzt im Vorzimmer des Ministers. Bei ihm laufen alle Fäden zusammen. Ein halbes Jahr später ist seine Arbeit beendet. Die DDR hat aufgehört zu existieren. Egon Bahr verabschiedet sich aus der aktiven Politik.
Er hatte ja praktisch kein Privatleben. Er hat gesagt, das fand so gut wie nicht statt. War ja unentwegt unterwegs. Ich stelle mir so ein Leben eigentlich als gar nicht wünschenswert vor. Also ich möchte es nicht haben. Aber Ich meine, es hat ihn ja keiner gezwungen, Diplomat zu werden, und er hat es ja sicher auch. Ich glaube, die Freude daran, die merkt man ihm ja heute noch an, wenn er davon erzählt, dass es ihm schon Spaß gemacht hat. Aber dass so ein Leben natürlich auch Verzicht bedeutet, das halte ich für ausgemacht.
Vor ein paar Jahren ist Egon Bahm von Bonn nach Berlin gezogen, in den Grunewald. Er liest Thomas Mann und spielt am liebsten Chopin. Mehr will er von seinem privaten Leben nicht preisgeben. Welche Landschaften er mag, frage ich ihn. So hügelige Gegenden, antwortet er und fügt nach einer Weile leise hinzu, wie Thüringen.
Ich komme von der Schönhauser Allee und habe hier die beiden Damen begrüßt und freue mich, dass ich bei Ihnen hier mal kurz eine Stippvisite machen kann. Ja. Ich habe das heute Abend gehört und da dachte ich mir, ich muss mich schneller auf den Weg machen.
Es hat keinen Tag in meinem Leben gegeben, an dem ich nicht überzeugt war, wir würden die Einheit bekommen. Ich war in den 80er Jahren ganz sicher, ich werde sie nicht mehr erleben. Und ich bin wirklich sehr froh, dass auch Brandt diese ungeheure Freude noch erlebt hat. Man kann natürlich nicht übersehen, dass das eine Sache der Ostdeutschen war. Der kleinere Teil des Volkes hat in bedrängterer Situation entschieden. Und an diesem Abend hat der Brandt angerufen und hat gesagt, weißt du, was los ist? Ja. Staunst du was? Ja. Hättest du nicht geglaubt? Nein.
Als Willy Brandt 1971 den Friedensnobelpreis für seine Entspannungspolitik zuerkannt bekommt, steckt Egon Bahr in den Vertragsverhandlungen mit der DDR. Brandt sagt zu ihm, aber du kommst mit, denn zur Hälfte kommt der Preis dir zu. Bahr fliegt nach Oslo, genießt es, unerkannt durch die Straßen zu spazieren. Am nächsten Morgen fliegt er nach Ost-Berlin zu einer weiteren Verhandlungsrunde mit der DDR. Anschließend Pressetermine in West-Berlin und Bonn. Dann nach Oslo zurück und gerade noch rechtzeitig zum Gala-Dinner des norwegischen Königs zu Ehren Willy Brandts. Er wird von allen Anwesenden bestaunt, die ihn eben noch im Fernsehen gesehen haben, bei Verhandlungen und Pressekonferenzen in Berlin und Bonn. Brandt lächelt nur.
Jeder wusste, was der andere denkt, wenn er auch nur den Kopf wackelt oder die Augenbrauen hochzieht oder sagt oder wie. Und er wusste genau, dass ich wusste, wie weit ich gehen konnte und wo ich ihn fragen müsste, weil er entscheiden musste. Weizsäcker hat mal gesagt, jeder hat nur mit dem anderen alle seine Fähigkeiten entwickeln können. Und naja, wenn das nicht zu seltsam klingt, manchmal frage ich ihn heute noch und kriege auch meistens eine Antwort.
Wandel durch Annäherung. Der Diplomat Egon Bahr. Porträt von Steffen Lüdemann. Redaktion Ulf Köhler. Es sprach Daniel Minetti. Ton und Technik Dietmar Hagen und Holger Klimchen. Regieassistenz Matthias Seimer. Regie Sabine Ranzinger. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2007.
In der ARD-Audiothek finden Sie noch viele weitere Features, Dokus und Reportagen. Zum Beispiel aus den Rubriken Zeitgeschichte, Politik oder Kunst. Stöbern Sie doch einfach mal durch.